Im 10. Kapitel vom Markus-Evangelium sind wir heute. Im 6. Kapitel von Markus, von diesem Evangelium, ist Jesus in Nazareth. Und dort, wie wir so oft sehen in der Geschichte, wollen die Menschen dort nichts mit Jesus zu tun haben. Wir lesen dort, sie nahmen Anstoß an ihm. Entweder war es etwas, was er gesagt hat, oder was er getan hat. Jemand geheilt hat am Sabbat oder irgendwas. Und danach schickt er die Jünger zu zweit auf eine Mission. Sie sollten in die Städten, Dörfer ringsherum gehen und diese Botschaft verkündigen. Und sie lernen Vertrauen daraus. Sie dürfen nichts mitnehmen und so weiter. Müssen auf Gott vertrauen, dass sie irgendwie versorgt werden. Sie treiben Dämonen aus, heilen die Menschen von Krankheiten. Und dann will Jesus, wie wir so oft sehen, zurückziehen mit den Jüngern. Ein bisschen Auszeit genießen, Zeit alleine, nur unter sich zu sein. Wir wissen, wie gut das ist für uns, oder? Hoffentlich wisst ihr das. Dass es mal gut ist, eine Auszeit zu nehmen, Zeit für uns zu nehmen. Oft ist Jesus allein mit seinem Vater. Er ist irgendwo abseits gegangen, hat Zeit mit seinem Vater verbracht, mit ihm geredet. Aber in diesem Fall, im 6. Kapitel, kamen die Menschen in Scharen zu ihm. Er konnte nicht weit weggehen, wo er nicht gefunden worden ist. Und da an dieser Stelle gibt er 5000, er sagt Männer, der Text sagt Männer, Brot und Fische. Diese erste Brot- und Essensvermehrung, lesen wir. Sie schätzen, bis zum 20.000 Leute waren da. Und dann danach drängt er die Jünger ins Boot zu steigen, weil er alleine mit seinem Vater sein wollte. Und sie hatten Schwierigkeiten gegen den Wind. Raimund hat es einmal gut beschrieben, dass der Wind so stark von den Bergen rings um diesen See, Gennezareth, hinunterstürzen konnte. Und sie hatten Schwierigkeiten mit dem Wind. Und sie sollten eigentlich nach Bethsaida fahren, das ist im Nordwesten, von Nordosten von dem See. Und er geht alleine im Gebet mit seinem Vater. Und dann auf einmal sehen die Jünger, was sie denken, ein Gespinst ist, auf dem Wasser gehen. Das ist Jesus. Er kommt zu ihnen über das Wasser. Und dann lesen wir am Ende vom 6. Kapitel etwas, das für mich erstaunlich ist. Sie begriffen, hatten noch immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutete. Denn ihr Herzen waren verhärtet. Und sie glaubten nicht. Wir können die Jünger sehr gut verstehen vielleicht. Vielleicht nicht. Aber wenn wir ihnen gut verstehen, ist es, weil wir oft auch so sind. Manchmal haben wir auch Schwierigkeiten daran zu glauben. Wir kämpfen mit dem Glauben. Wir machen vielleicht eine wunderbare Erfahrung mit unserem Herrn. Oder er belehrt uns auf die eine oder andere Weise und in der nächsten Situation vergessen wir anscheinend alles, was wir gerade gelernt haben. Das Vertrauen ist verflossen. Es ist, als ob wir nie gelernt haben, Gott zu vertrauen. Wir sind oft mit uns selbst und unserer eigenen Situation beschäftigt. Oft merken wir vielleicht gar nicht mal, wie der Herr uns vorbereiten will auf sein Eingreifen. Vielleicht auf eine bestimmte Tätigkeit. Ihn in irgendeiner Art und Weise zu dienen. Na, letzte Woche hat Raimund das Ende vom 9. Kapitel als Thema gehabt. Das ist die zweite Ankündigung vom Tod Jesu, wer der Größte im Reich Gottes ist. Und die Jünger beschäftigen sich immer wieder mit irdischen Unsinn. Es gab Warnungen vor der Sünde. Es ist besser, ohne Hand, Fuß, Auge in das Leben einzugehen, als in der Hölle zu landen. Und dann kamen diese abschließenden Worte von Jesus. Und sie sollten wirklich laut in unseren Ohren klingeln. Am Ende vom 9. Kapitel. Salz ist gut, um zu würzen. Susan sagt, ich benutze zu viel Salz, aber ich mag es salzig. Aber wenn es seinen Geschmack verliert, was soll man es wieder salzig machen? Wie soll man es wieder salzig machen? Ihr müsst die Eigenschaft des Salzes in euch tragen und in Frieden miteinander leben. Es gibt hier ein Zusammenspiel. Salz zu sein und trotzdem in Frieden miteinander zu leben. Diese Worte sind nicht nur für die Jünger, sie sind auch für uns gemeint. Und wir brauchen Gottes Weisheit, wir brauchen seinen Geist, um das zu tun. Wir brauchen seine Hilfe, um das zu bewältigen. Und jetzt heute im 10. Kapitel gehen Jesus und die Jünger zurück nach Galiläa. Sie gehen nach Süden, Richtung Süden. Und wieder kommen die Volksmenge zu ihm und Jesus lehrt sie. Dabei sind auch Pharisäer und sie wollen Jesus auf die Probe stellen. Die örtlichen religiösen Autoritäten stellen diesen angeblichen Unruhestifter. Fangen wir mit dem zweiten Vers an. Einige Pharisäer kamen und fragten, um ihn auf die Probe zu stellen. Darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen? Was hat Mose über die Scheidung gesagt? Fragte sie Jesus. Er hat sie erlaubt, erwiderte sie. Er hat gesagt, sein Mann brauche seiner Frau nur einen offiziellen Scheidungsbrief auszustellen und dürfe sie dann fortschicken. Das war die Meinung damals über die Scheidung. Dann entgegnete Jesus, nur weil euer Herz so hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie als Mann und Frau schuf. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand darf sie trennen. Denn Gott hat sie zusammengebracht. Als er später mit seinen Jungen allein im Haus war, fragte sie ihn erneut danach. Sie waren damit beschäftigt, diese Frage. Er sagte ihnen, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt und wieder heiratet, begeht sie ebenfalls Ehebruch. Das war eine schwierige Frage damals. Und Mann, es war keine einfache Frage zu antworten, außer wenn du Jesus bist. Aber sind die Pharisäer hier knifflig? Knifflig, wie heißt das Wort? Knifflig. Sie sind eigentlich nicht interessiert, den Menschen zu helfen. Eine Antwort für dieses Problem, für Menschen, die ein Eheproblem hatten. Eigentlich sind sie nicht daran interessiert. Sie fragen Jesus im Grunde zu sehen, ob er das jüdische Gesetz ablehnt oder anerkennt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Jesus jetzt in das Territorium von Herodes Antipas ist, der Johannes der Täufer getötet hat, wegen seiner Kritik über seine Ehe. Herodes hat Herodias geheiratet. Er hat Herodias weggenommen von ihrem Mann und sie geheiratet. Johannes der Täufer hat seine Worte dazu gesagt, dass das nicht richtig war. Und Herodes hat ihn gern gehabt, Johannes. Aber seine Frau, Herodias, mochte ihn nicht. Und dazu führte sie sein Tod. Wir müssen uns aber fragen, lehnt Jesus das Gesetz hier ab oder bestätigt er das Gesetz aus 5. Mose, Kapitel 24? Meine Meinung ist, weder noch. Er geht weit, weit zurück zu Gottes originale Absicht mit der Ehe. Ein Fleisch zu sein, ein Leben lang. Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Und das bedeutet nicht nur eine Einssein, wie man denkt und Richtung, Zielsetzung, Ideen, dass man eins zusammenkommt. Vielleicht nicht am ersten Tag, aber irgendwann mal. Hoffentlich. Aber auch eins sein physisch. Das war auch ein Begriff für Geschlechtsverkehr. Eins zu sein. Dazu gehörte Sex in der Ehe. Um zwei Menschen eins zu werden. Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Und Jesus korrigiert hier eine Ungerechtigkeit Frauen gegenüber. Damals lebte Jesus in einer patriarchischen Gesellschaft, von Männern dominiert. Und sein Ziel ist, eins die hohe Stellung der Ehe wiederherzustellen. Gleichzeitig Gerechtigkeit für alle Menschen. Wenn wir andere Bibelstellen über die Ehe, über Beziehungen schauen, dann vielleicht hilft das uns, Gottes Absicht besser zu verstehen. Übrigens, eine Parallelstelle für diese Markus 10-Stelle ist in Matthäus 19. Und hat man fast gleich die Worte, dieses Gespräch oder Austausch zwischen Jesus und den Pharisäern, außer dass Jesus dazu sagt, oder Matthäus schreibt dazu, ich glaube, er hat das gesagt, Markus hat das nicht geschrieben, es sei denn wegen Unzucht. Er darf nicht von ihrem Mann, von ihrer Frau, von seiner Frau scheiden lassen, es sei denn wegen Unzucht. In Matthäus 5, ich habe nur zwei Stellen. Es gibt viel mehr Stellen, die man erwähnen kann, aber zwei habe ich ausgesucht. Wer hat es schon heute gesagt? Matthäus, hast du das? Quill? Quill, hast du das? Ja, sehr gut. Ihr wisst, was es heißt, sagte Jesus in Matthäus 5. Ihr sollt nicht die Ehe brechen. Er zitiert das Gesetz. Manchmal zitiert er das Gesetz, manchmal zitiert er was allgemein gesagt worden ist unter den Juden. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.
Eine Frau.
Dankeschön. Der eine Frau. Man darf seine Frau, Männer, du darfst deine Frau mit begehrlichem Blick ansehen. Bitte, das ist gesund. Und sehr gut für die Ehe. Hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wo fängt Jesus an? Mit dieser Sache. Nicht bei dem Akt, sondern im Herzen. Da soll es anfangen. Und dann die zweite Korintherstelle ist allgemein für allgemein gedacht für Beziehungen. Ich meine auch für die Ehe. Zieht nicht in einen fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Paulus, es gab Probleme in Korinth auch mit Ehen, die, wo eine Person gläubig war und die andere Person nicht gläubig war. Er hat nicht gesagt, ihr sollt euch trennen. Nein. Er sagte, die Frau, wenn der Mann nicht gläubig ist oder umgekehrt, der eine gläubige Person, die eine gläubige Person heiligt die andere Person in der Ehe. Sie sollten sich nicht trennen, sondern ein Vorbild, ein Beispiel zu sein für die ungläubige Person. Auch eine gute Stelle dazu. Gleichwertig, gleichgeschätzt, gleich gehandelt, Männer sowie Frauen sind gleich im Gottes Reich. Gott will uns auch vor unnötigen Problemen in Beziehungen schützen. Aber Jesus will hier nicht nur die Meinung oder die Meinungen über die Ehe zurechtrücken, er will ihr Herzen ansprechen. Und darauf kommt es, rein im Herzen zu sein, zu werden, zu lernen. Lesen wir weiter. Sehen wir einen anderen Aspekt von unserem Herzen. Ab Vers 13. Es wurde auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Im letzten Kapitel, als die Jünger diskutiert haben, ja, wer ist hier der Größte, wer ist groß, hat Jesus ein Kind genommen, setzte es mitten unter sie und sagte, wer solch ein Kind um meinen Willen aufnimmt, glaube ich, habe das, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat, mein Vater. Und heute an unserer Stelle sagt Jesus, lass die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Wie ein Kind zu sein. Wie soll man sowas verstehen? Ich habe ein paar Gedanken. Vielleicht habt ihr andere. Das ist gut. Wir können uns ergänzen. Aber ein Kind bringt nichts, hat nichts zu bringen hat alles zu empfangen, weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. In der damaligen Kultur, in der Gesellschaft damals, waren Kinder lieber nicht gesehen. Wie heißt die? Gibt es so einen Spruch hier auch auf Deutsch?
Gesehen, aber nicht gesehen.
Ah, ich habe vergessen, wie es geht. To be seen and not heard heißt es auf Englisch. Kinder können gesehen werden, aber nicht gehört. Aber damals waren sie völlig hilflos, allein und abhängig von den Eltern. Ein Kind anzunehmen zeigt, dass ich Gottes Einstellung in sein Reich ein Stück besser verstehe. Alle Menschen sind wertvoll und von Gott geliebt. Was haben die Bewegungen in den letzten 60, 70 Jahren uns gezeigt? Von der Frauenbewegungen, von dem Rassenkampf. Für uns in den Staaten war das ein sehr starker Einfluss negativ und positiv. Andere haben das als eine gute Bewegung, andere nicht. Oder die verschiedenen Frauenbewegungen, die wir in den letzten 50, 60 Jahren, diese letzten MeToo-Bewegungen. Vor allem, was sehen wir in Berlin einmal im Jahr? Das Marsch für das Leben. Eine Bewegung, die sagt, Kinder sind wichtig. Sogar im Mutterleib. Wir sind weit entfernt von Gottes Ideal, aber wir rücken uns immer näher. Ein Kind kann leichter vergeben, weil es weniger Gepäck trägt. Kinder haben normalerweise keine Fassaden. Sie wissen es noch nicht, dass sie eine Fassade aufbauen können, wie viele in unserer Welt, weil man denkt, das muss ich tun, um durchzukommen. Ihr wisst vielleicht nicht, was in den USA hoch her im Moment geht mit dieser, ich muss das Wort nochmal angucken, Amtsenthebung von Trump. Impeachment heißt es auf Englisch, genau. Auch auf Deutsch?
Nö.
Ja, Amtsenthebungsverfahren. Es geht wirklich hoch her zwischen diesen zwei Parteien. Ich habe zufällig ein Video von dem Gebetsfrühstück. Das passiert einmal im Jahr. Und sie laden alle Politiker, Präsident ist da und hohe, wichtige Pastoren und so weiter. Und sie haben einen Professor von Harvard eingeladen zu reden. Er ist auch ein überzeugter Christ. Der heißt Arthur Brooks. Er stellte diese Frage. Wie viele von Ihnen lieben jemanden, mit dem Sie politisch nicht einverstanden sind? Nicht vergessen, da sitzen Republikaner, Demokraten im Saal. Da sitzen vorne auf diesem schönen Tisch Trump, Pelosi. Sie sind nicht Freunde im Moment. Einige haben ihre Hände gehoben, einige nicht. Aber der Hauptpunkt, den Brooks vortrug, ist, dass Wut nicht das Problem ist in Beziehungen. Verachtung ist oft das Problem. Wenn wir so miteinander umgehen, argumentierte Brooks, macht dies unsere Meinungsverschiedenheiten so was von bitter und lässt uns das Gefühl haben, dass eine Zusammenarbeit fast unmöglich ist. Die Pharisäer verachten Jesus. Die Jünger Jesu verachten die Kinder. Wir verachten den Blödmann, der uns gerade abgeschnitten hat. Oder Mitarbeiter. Oder jemand, der uns unfair behandelt hat. Oder meine Frau. Oder meinen Mann. Oder meine Nachbarn. Meine Freundin. Irgendwo können wir jemanden finden, den wir verachten können. Oder die Betreuung. Okay. Und das ist ein Herzensproblem. John Gottman, eine sehr bekannte, berühmte Eheberater, behauptet, eine Methode entwickelt zu haben, mit der mit 90% Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden kann, welche neu verheiratete Paare verheiratet bleiben und welche nach 4 bis 6 Jahren geschieden sein werden. Und er sieht 4 Kommunikationssünden, die eine Ehe oder beziehungsweise intime Beziehung dauerhaft ruinieren, kaputt machen und zur Trennung des Paares führen können. Und Nummer 3 ist Verachtung und Geringschätzung des Partners. Heute in unserem Text geht es um Verachtung und Fassaden aufbauen. Verachtung bricht eine Beziehung auseinander. Eine Fassade schützt uns vor Kritik und Selbsterkenntnis. Was für uns feststeht, ist zu merken, zu sehen, deutlich zu erkennen, dass Gott etwas völlig anderes für uns will. Gottes Ziel für uns ist nicht, seine Regeln und Gesetze zu folgen, sondern uns von Gottes Geist und Wort von innen nach außen ändern zu lassen. Paulus beschreibt das am besten in Römer 12, Vers 2. Paulus sagt, entpasst euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gott will, dass wir ihm lernen, dass wir lernen, ihm zu gehorchen. Aber das kommt von einer Veränderung von innen, eine Herzensänderung. Mögen wir Tag für Tag lernen, wie wir für Gottes Wege entscheiden können und seine Willen empfangen. Lass uns zusammen beten. Herr, wir bitten dich um deine Hilfe. Wir bitten um deine Hilfe, dass wir lernen, aufmerksamer zu sein. Besonders wenn du uns etwas sagen willst und zeigen willst. Herr, du willst in uns, in unserem Herzen, in unserem Inneren eine Veränderung bewirken. Eine Veränderung, die nicht in irgendeine Theorie, eine andere Wahrheit verankert ist, sondern in dir fest verankert ist. Und dann können wir in den darauf folgenden Lebensumständen, Situationen, die schwierig sind, das Gelernte anwenden. Herr, wir brauchen deine Kraft und deine Hilfe. Wir brauchen, wie Jesus uns so oft gezeigt hat, Zeit mit dir. Danke für diese Zeit zusammen. Und wir bitten um dein Segen. Für uns, als wir diese Woche anfangen. Und Herr Jesus, wir beten durch deinen Namen. Amen. Ich habe an einem Lied gedacht. Am Ende von dieser Vorbereitung, dass die Phrase, die durch meinen Kopf gelaufen ist, ist, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wie fängt das Lied an? Seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Lasst diese Worte euch begleiten diese Woche. Dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Gott segnet euch.